Aufgerufen. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundeskanzlers und des Bundeskanzleramtes. Zur Beantwortung steht bereit Staatsminister Carsten Schneider bis ca. 14.30 Uhr und Staatsministerin Sarah Rüglewski ab 14.30 Uhr. Ich rufe auf die erste Frage des Abgeordneten Stefan Brandner, AfD-Fraktion, zum Thema thematische Unterschiede zwischen der alten und neuen Bundesregierung. Das Wort hat der Staatsminister.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Abgeordneter Brandner, die Bundesregierung hat sich mit dem Koalitionsvertrag Mehr Fortschritt wagen ein zukunftsorientiertes Programm für unser Land und für die nächsten 4 Jahre vorgenommen, das wir auch umsetzen werden. Und ich will anmerken, dass wir Vergleiche zur Vorgängerregierung als jetzige Bundesregierung nicht ziehen.
Ich bin hier im Oberhaus, genau, wenn man mich da unten vermisst.
Sie haben auch die Möglichkeit einer Nachfrage.
Genau, also die Frage war ja nach den 5 größten Unterschieden, die die jetzige Bundesregierung gegenüber der alten Bundesregierung auszeichnen. Da kam jetzt wie gewohnt heiße Luft von Herrn Schneider. Das wundert mich nicht. Deshalb frage ich mal nach Klimapolitik. Die Maßnahmen zur Eindämmung der sogenannten Klimakrise, Herr Schneider, führen ja zu explodierenden Kosten bei Heizung, Strom und Benzin. Sparer werden mit Minuszinsen enteignet. Die Inflation beträgt 5% zurzeit in Deutschland, was bedeutet, dass nach etwa 10 Jahren die Hälfte der Kaufkraft faktisch weg ist. Das vorausgeschickt habe ich mal so eine Informationsfrage. Welche Mehrbelastung prognostiziert die Bundesregierung für einen durchschnittlichen 4-Personen-Haushalt im laufenden Jahr? Und welche Maßnahmen sollen ergriffen werden, um die explodierende Inflation und die explodierenden Preise für Energie einzudämmen?
Sehr geehrter Herr Abgeordneter, heute wurde im Kabinett auch der Bundeswirtschaftsbericht beraten und auch verabschiedet. Dabei war auch der Bundesbankpräsident Professor Nagel und die Vizepräsidentin Frau Professor Buch anwesend. Sie haben selbst auch zur Lage in der Geldpolitik, insbesondere zur Inflationsentwicklung ausgeführt. Dazu auch den Verweis auf den Monatsbericht der Bundesbank, den ich Ihnen zum Studium empfehle. Wir haben in der Tat es derzeit mit einer hohen Inflation oder einer höheren als der in den vergangenen Jahren bekannten Inflationsrate zu tun. Allerdings ist die Geldpolitik in Händen der Europäischen Zentralbank. Dazu führt dies in ihrer Unabhängigkeit sowohl das deutsche Zentralbankmitglied im Direktorium als auch der Bundesbankpräsident Gespräche und wird sie auch in der deutschen Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und die notwendigen Maßnahmen letztendlich auch ergeben. Aber sie verfolgt das in Unabhängigkeit.
Sie haben die Möglichkeit einer zweiten Nachfrage.
Ja gut, dann fasse ich zusammen. Sie haben keine Ahnung, was die Mehrbelastung von Haushalten angeht. Und Sie haben auch keinen Plan, wie Sie das Ganze bekämpfen wollen. Das lässt tief blicken. Zweiter Punkt, den ich mir so herausgeschrieben habe, betrifft die Bekämpfung des Extremismus. Wir sind uns alle einig, dass der Extremismus, egal welcher Art, eine große Herausforderung für Deutschland darstellt. Die vorangegangene Bundesregierung hat sich ja da im Kampf gegen rechts positioniert. Ich nenne Ihnen mal ein paar Zahlen. Aus Ihrem Bereich extremistisches Personenpotenzial in Deutschland 2020, rund 29.000 Islamisten, rund 34.000 Linke, rund 33.000 Rechte, da tut sich das nicht so viel. Eingeleitete Terrorverfahren, 5 gegen rechts, 10 gegen links, 210 gegen Islamisten und offene Haftbefehle, 128 gegen links, 788 gegen rechts und 6.583 Stand am 30.09.2021 gegen Islamisten. Vor diesem Hintergrund dieser Zahlen, Herr Schneider, ich hoffe, Sie kannten die Zahlen schon, bevor ich die hier mal erwähnt habe. Wo sehen Sie die größte Herausforderung beim Kampf gegen den Extremismus in Deutschland?
Ja, Frau Präsidentin, Herr Abgeordneter, im Bundeskanzleramt ist ja auch die Aufsicht über die Nachrichtendienste verortet. Wir haben auch hier auf der Regierungsbank noch Mitglieder des Innenministeriums, des Staatssekretärs, die Ihnen auch zur Verfügung stehen können. Ich kann diese Zahlen jetzt nicht bestätigen, noch kommentieren. Ich bitte Sie, das nachzureichen oder den Kollegen Mahmut Özdemir hier auch zu befragen. Ansonsten sage ich Ihnen ganz grundsätzlich, dass die Bundesregierung für öffentliche Sicherheit und die Einhaltung der Verfassung und unseres Rechtsstaates garantiert und dafür alles tut, dass Extremismus, egal welcher Couleur, bekämpft wird. Allerdings auch klar, dass wir ist insbesondere, das sind die Zahlen sehr eindeutig, der einzelnen Landesämter für Verfassungsschutz, auch des Bundesamtes, sehr eindeutig im derzeit der offiziellen Statistik und auch in der Realität bei Übergriffen von Rechtsextremisten sind. Und das heißt aber nicht, dass wir die anderen nicht auch bekämpfen. Das tun wir auch, sowohl bei Links als auch bei anderen Extremismus. Das ist vollkommen klar. Aber man muss sehen, wo die Hauptgefahr herkommt. Und das ist derzeit sehr klar und eindeutig bei Rechtsextremismus.
Gibt es zum Thema aus den anderen Fraktionen Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann komme ich zur zweiten Frage. Ich rufe auf die Frage Nummer 2, auch des Abgeordneten Stefan Brandner, zum Thema Vorzüge der neuen Bundesländer gegenüber dem übrigen Bundesgebiet.
Ja, also die Bundesregierung sieht sich in der Verantwortung für das gesamte Bundesgebiet. Deswegen ist sie auch eine Bundesregierung. Wir fördern strukturschwache Regionen, insbesondere nochmal auch durch Bundesmittel. Das ist Bestandteil sowohl des Beschlüsse des Bundestages als auch Auftrag aus dem Grundgesetz, nämlich zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Es ist allerdings auch so, und das können Sie dem Jahresbericht der Deutschen Einheit als auch viele andere Publikationen immer nachvollziehen, dass wir insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern noch einen enormen Nachholbedarf haben. Das betrifft sowohl die Wirtschaftsleistung BIP pro Kopf als auch die Einkommenssituation. Und ich will ja ganz klar sagen, dass der Schritt der jetzigen Bundesregierung und auch des Bundesarbeitsministers, den Mindestlohn auf 12 Euro zum 1. Oktober anzuheben, ist ein richtiger ist, um die Einkommenssituation von vielen Menschen in Deutschland zu verbessern. Zum Zweiten, Sie haben, und das ist auch eine der notwendigen Maßnahmen, um auch zusätzliches Beschäftigungspotenzial, nämlich Menschen auch im Land zu halten und auch anzuziehen. Sie haben aber, und das will ich auch klar sagen, noch gefragt nach, was sind besondere herausragende Eigenschaften der ostdeutschen Bundesländer. Und dann kann ich Ihnen klar sagen, wenn Sie mit offenen Augen da durchgehen, werden Sie sehen, es sind extrem gut qualifizierte, engagierte Menschen, die in Ostdeutschland leben, die über eine hervorragende Infrastruktur, die in den letzten 30 Jahren erneuert und ausgebaut wurde, verfügen, also die Städte und Gemeinden. Wir haben eine exzellente Betreuungssituation im Bereich der Kindergärten und der Kitas, als auch in der Schulen. Und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist somit in einem hervorragenden Maße gegeben. Zum Zweiten, die Standortbedingungen für Industrieansiedlungen sind sowohl durch die Förderung über die GAW, die wir noch mal um 100 Millionen Euro in einem Koalitionsvertrag erhöhen wollen, für Investitionszuschüsse da. Und ich glaube, dass der Fokus auf zukünftige Technologien, also ich denke insbesondere auch im Bereich der Mikroelektronik im Rahmen von IPCIs, in Ostdeutschland zu einer nächsten Wochen und Monaten zu einer neuen Gründungswelle und hohen gut bezahlten Industriearbeitsplätzen führen wird und somit auch zugewandt sind. Und die Bundesregierung wird das unterstützen, sowohl im Beihilfeverfahren als auch zur Untersetzung der finanziellen Anforderungen daran.
Sie haben die Möglichkeit einer Nachfrage.
Ja, gerne. Meine Frage ging ja in die Richtung, ich wollte von Ihnen wissen, wo Sie die neuen Bundesländer, in welchen fünf Punkten Sie die neuen Bundesländer vorne sehen gegenüber dem restlichen Bundesgebiet. Sie haben einige Sachen genannt, einige Dinge genannt, die ja beeindruckend sind. Und deshalb frage ich mich, warum gibt es überhaupt noch einen Ostbeauftragten und nicht auch einen Westbeauftragten, Südbeauftragten oder Nordbeauftragten? Aber das ist ja jetzt keine Stunde, Brandner fragt sich selber, sondern die Stunde heißt ja Regierungsbefragung. Deshalb frage ich Sie, Herr Schneider, ist es gegenüber uns Ostdeutschen nicht stigmatisierend, dass es lediglich einen Ostbeauftragten gibt, den wir quasi so als Aufpasser oder Erzieher vor die Nase gesetzt bekommen oder manchmal auch als plumpen Beschimpfer wie Herrn Wanderwitz und auf der anderen Seite die anderen Gebiete in Deutschland einen solchen Erzieher, einen solchen vor die Nase gesetzt bekommen, dass es offenbar nicht nötig ist? Also was disqualifiziert sozusagen uns Ostdeutsche im Verhältnis zu den anderen Landstrichen in Deutschland dermaßen, dass es extra eines ostdeutschen Beauftragten bedarf?
Der Bundeskanzler und die Parteien, die diese Koalition gebildet haben und das Bundeskabinett haben sich dazu entschieden, den bisherigen Beauftragten für Ostdeutschland im Rang eines Staatsministers im Bundeskanzleramt anzusiedeln. Das war bereits in einer Vorgängerregierung der Fall. Ich halte diese Entscheidung für richtig, weil es erstens an einer zentralen Stelle in der Regierungszentrale eine größere Einflussmöglichkeit gibt, als wenn man es innerhalb einer Unterabteilung eines Ministeriums hat. Ich glaube, dass das eine klare politische Entscheidung ist, die auch von vielen begrüßt wird. Im Übrigen auch, wie repräsentative Umfragen des MDR gezeigt haben, auch von der Bevölkerung gewünscht. ist und wird. Und ich werde diese Aufgabe, da Sie ja die Funktion ansprechen, überparteilich, selbstbewusst, im Vertrauen auf die Menschen in Ostdeutschland und ihre Repräsentanz einnehmen. Und ich werde hier auch die Stimme erheben, denn wenn es notwendig ist, und ich glaube, dass das insbesondere notwendig ist, wenn es um politischen Extremismus auch von Parteien herausgeht.
Und Sie haben die Möglichkeit einer zweiten Nachfrage.
Auch die nutze ich gerne. Da geht es noch mal um Infrastruktur in Ostdeutschland, Stichwort Mitteldeutschland, Mitte-Deutschland-Schienenverbindung, also die Schienenverbindung, die einstmals Rheinland, Nordrhein-Westfalen über Erfurt, Dresden bis nach Schlesien verband. Diese Mitte-Deutschland-Schienenverbindung ist ja nach der Wende erkannt worden als eine wichtige Schienenverbindung, die also führt über Erfurt, Jena, Weimar, Gera, Gößnitz, Zwickau, Chemnitz, Dresden. Die Schnellbahnverbindungen wurden dann weiter nördlich gelegt über Leipzig. Wir haben, was die Mitte-Deutschland-Schienenverbindung, und die durchkreuzt ja unsere beiden Wahlkreise, Herr Schneider, angeht, mitbekommen, dass sie teilweise nur eingleisig ist, teilweise nicht elektrifiziert ist. Das war immer schon ein Manko. Dann gab es vor einigen Jahren mal einen Deal zwischen dem linken Herrn Ramelow und dem, ja, soll ich sagen, rechten oder sagen wir mal CSUler, dem Herrn Scheuer. Im Gegenzug der Maut nicht zu widersprechen, wurde eine Finanzierung der Elektrifizierung zugesagt, dieser Mitte-Deutschland-Schienenverbindung in Thüringen. Jetzt wird wieder darum gerätselt, passiert das tatsächlich?
Herr Brandner, kommen Sie bitte zu Ihrer Frage.
Was können Sie dazu sagen? Wie ist der Stand der Dinge, was die Elektrifizierung in Thüringen angeht?
Herr Abgeordneter, mir ist diese Schienenverbindung nicht nur bekannt, sondern ich habe mich immer dafür eingesetzt, als ich in der Funktion als Abgeordneter des Bundestages noch war, für den zweigleisigen Ausbau und die Elektrifizierung. Dies beruht auf einem Beschluss des Haushaltsausschusses in der Bereinigungssitzung vom November 2007. Damit sind die Mittel bereitgestellt worden für den zweigleisigen Ausbau. Die Deutsche Bahn AG hat dann auch die notwendigen Maßnahmen unternommen, um zu einem Schienenausbau zu kommen. Zum Zweiten, aber entscheidend ist, dass diese Verbindung, die ja das Ruhrgebiet bis nach Chemnitz etc. nach Osten verbindet, dass diese West-Ost-Ost-West-Straße gebraucht wird, insbesondere auch für die Anbindung an den Knoten, den ICE-Knoten Erfurt, der dazu geführt hat, also die Anbindung dort, dass wir in extrem kurzer Zeit und Geschwindigkeit Bahnverbindungen nutzen können und damit auch den Flugzeugkonkurrenz machen. Und mir ist es wichtig, dass der Ostthüringer Raum und der westsächsische Raum, Gera, Jena, Gößnitz, aber auch Chemnitz, Zwickau etc., dass sie angebunden sind und die Elektrifizierung auch stattfindet. Dazu gibt es auch klare Vereinbarungen, auch Beschlüsse des Bundestages, und die jetzige Bundesregierung, das ist ja auch Teil des Bundesverkehrswegeplans, steht in dieser Kontinuität.
Ich sehe eine Nachfrage zum Thema aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, FDP-Fraktion, Entschuldigung.
Wir sitzen dicht beieinander. Also ich bin erstmal froh, dass wir keinen Ostaufpasser gerade in der Regierungsbefragung haben, sondern den Ostbeauftragten. Und der hat natürlich den Auftrag, besondere Transformationsprozesse, die im Osten anders und schneller wirken als vielleicht im Rest der Republik, zu begleiten. Da gibt es ja viele Herausforderungen. Es ist eigentlich schade, dass nicht alle Mitglieder des Hauses diesen besonderen Bedarf in Ostdeutschland sehen, diese Herausforderung sehen und das den Ostdeutschen vorenthalten wollen. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht beim Fragesteller, aber meine Frage ist, diese Transformationsprozesse und die Herausforderungen demografischer Art, das ist ja eine besondere demografische Zusammensetzung in ostdeutschen Bundesländern, aber auch die Transformationsprozesse, die jetzt gerade zum Beispiel Braunkohlegebieten uns vor große Herausforderungen stellen. Da gibt es ja von der Bundesregierung gute Ideen, das zu unterstützen. Und da ist Ihre Stelle im Kanzleramt, bin ich mir sicher, zumindest gut angesetzt. Was können Sie da im besonderen Maße vielleicht im Kanzleramt unternehmen, damit wir diese Unterstützung auch leisten können, die ganz offensichtlich nicht alle in diesem Haus als nötig erachten?
Ja, ich glaube, das Verbindende sowohl der jetzigen Koalitionsregierung, aber auch binden die auch die Union und die Linksfraktion ein, ist, dass wir gleichwertige Lebensverhältnisse erzielen wollen, dass wir auch das dafür Notwendige, weil die auch in den jeweiligen Landesregierungen alle mit vertreten sind, dass wir dies auch letztendlich unterstützen. Das heißt, Moderationsprozesse, die gesteuert auch vom Kanzleramt gemacht werden können, in diesen Bereichen von mir wahrgenommen werden. Ich habe einen ersten Antrittsbesuch in Sachsen gemacht in der vergangenen Woche und im dortigen Kabinett auch verschiedene Fragestellungen mit diskutiert. Eine davon war auch der Strukturwandel. Und es ist ja vorhin in der Befragung des Ministers Habeck ja auch die Frage Kohleausstieg etc. diskutiert worden. Und klar ist, dass die Bundesregierung zu den Beschlüssen des Bundestages steht, logisch, auch in der Kontinuität, und dass wir auch die notwendigen Maßnahmen, wenn wir zu einem früheren Ausstieg kommen, letztendlich natürlich auch die Zusagen zu Investitionen, sowohl der Bundesseite, was Bundeseinrichtungen, was Teilen der Bundeswehr, was aber auch Forschung und Entwicklung betrifft und die Infrastruktur, sowie zu den Maßnahmen, die lokal gemacht werden müssen, dass wir dazu stehen und auch die Finanzen bereitstellen.
Herr Minister, ich kann zum Ende, bitte.
Ja, gut.
Und ich habe eine Nachfrage von Kollegen Lenkert, Fraktion Die Linke.
Ja, sehr geehrter Herr Schneider, vielen Dank, dass ich noch mal fragen kann. Frau Präsidentin, im Osten sind die Gehälter nach wie vor zu niedrig. Der Mindestlohn wird helfen, um das auszugleichen. Wir brauchen bessere Verkehrsanbindung. Auch gemeinsam haben wir es geschafft, dass die Mitte-Deutschland-Verbindung auf dem Plan steht. Die Vereinbarung damals von Ministerpräsidenten Ramelow mit Verkehrsminister Alexander Dobrindt ermöglicht die Elektrifizierung. Ich gehe davon aus, dass Sie sich dafür einsetzen werden weiterhin. Sie sind in Erfurt geboren, ich in Jena. Ich glaube, uns beide eint auch, dass wir in Thüringen geboren sind und dass wir die Notwendigkeit eines Ostbeauftragten teilen. Wenn man aus Herten kommt, ist das nicht ganz so einfach. Jetzt möchte ich Sie fragen, es gibt einen Beschluss von 1992 des Deutschen Bundestages zur Schaffung einer Außenstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes in Jena. Dies wurde damals vorgesehen mit 500 Beschäftigten. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass dieser von 1992 gefasste Beschluss des Deutschen Bundestages vollständig umgesetzt wird? Dankenswerterweise hat Ihre Ministerin Lambrecht in der letzten Wahlperiode einen ersten Schritt in die Richtung getan wieder, aber die konkrete Nachfrage: Werden Sie sich dafür einsetzen, dass solche Projekte vorangetrieben werden im Osten?
Herr Abgeordneter Lenkert, das werde ich, insbesondere auch in der Kontinuität der Entscheidung des Bundestages zur Einrichtung von, also zur Ansiedlung von Bundeseinrichtungen auch in den ostdeutschen Bundesländern. Wir haben in Jena die Außenstelle des Patent- und Markenamtes, das mir sehr gut bekannt ist, weil ich selbst Berichterstatter im Haushaltsausschuss für den Bereich Justiz war und mich in den Jahren 1998 bis 2002 gemeinsam mit dem Dienststellenleiter Herrn Ortlieb sehr dafür eingesetzt habe und auch der Landesregierung und auch den Fraktionen im Stadtrat von Jena, dass diese Außenstelle gestärkt wird. Und dafür gibt es gute Gründe. Die Hauptstelle ist in München. München ist eine sehr teure Stadt. Wir zahlen öffentlichen Diensttarif zwar bunt, aber die Möglichkeiten in Jena, was auch eine sehr attraktive, von Mieten mittlerweile auch gestiegene Stadt ist, aber deutlich sind aus meiner Sicht jedenfalls, ich habe vorhin die Betreuungssituation und Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch genannt, attraktive Standortfaktoren. Und Sie haben darauf verwiesen, die Bundesministerin, Ex-Bundesministerin Lambrecht, jetzt ist sie es wieder, für ein anderes Ressort hat sich dafür eingesetzt. Ich tue das auch und ich werde mit Kollegen Buschmann dazu auch das Gespräch suchen. Ich empfehle ihn aber auch als Abgeordneter des Wahlkreises, sich dort auch nochmal persönlich mit ihm in Verbindung zu setzen. Die Bereitschaft jedenfalls ist dazu da.
Vielen Dank, Herr Staatsminister. Die Fragen Nummer 3 und Nummer 4 der Abgeordneten Jürgen Hart und Carsten Müller werden schriftlich beantwortet. Ich rufe nun auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Zur Beantwortung steht bereit die parlamentarische Staatssekretärin Dr. Franziska Brandner. Ich rufe auf die Frage Nummer 5 des Abgeordneten Fabian Kramling zum Thema Verlängerung der Förderung von Photovoltaikanlagen für über das Jahr 2027 hinaus. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 2021 wurde eine Anschlussförderung eingeführt, wonach die Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 100 Kilowatt nach Ende des 20-jährigen Förderzeitraums eine Förderung in Höhe des Jahresmarktwerts erhalten. Und das gilt bis Ende 2027. Derzeit sieht die Bundesregierung keinen Anpassungsbedarf. Wir haben aber die weitere Entwicklung natürlich im Blick und werden entsprechend nachsteuern, wenn nötig. Der zweite Teil Ihrer Frage ging auf die 80% erneuerbare Energien. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass wir jetzt eine EEG-Novelle planen als Teil des Sofortprogramms und wir natürlich dort jetzt viele Maßnahmen planen, um dieses Ziel zu erreichen. Dazu hat Minister Habeck ja den groben Fahrplan skizziert.
Sie haben die Möglichkeit einer Nachfrage. Okay, vielen Dank. Gibt es aus anderen Fraktionen Fragen zu diesem Themenbereich?
Das sehe ich nicht. Doch, gibt es? Nein, gibt es nicht. Vielen Dank. Dann werden die Frage Nummer 6 von Abgeordneten Christian Leier und die Frage Nummer 7 vom Abgeordneten Dr. Rainer Kraft und ebenfalls die Frage Nummer 8 von Dr. Rainer Kraft schriftlich beantwortet. Und wir kommen nun zur Frage Nummer 9 des Abgeordneten Axel Knörich. Liebe Frau Staatssekretärin, Sie haben wieder das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Danke für die Frage. Ich beantworte sie wie folgt. Die Bundesregierung ist in regelmäßigem Austausch mit den Ländern, die für die Administration der Überbrückungshilfen zuständig sind, also in unseren Bundesländern. Und im Rahmen dieses Austausches werden uns immer wiederkehrende Fragen aus der Bewilligungspraxis auch weitergeleitet. Und wir thematisieren sie gemeinsam, um eine einheitliche Antragsbearbeitung sicherzustellen. Und dabei hat sich gezeigt, dass anfänglich ein großer Bedarf der Unternehmen bestand, also mit Hinblick auf die Finanzierung baulicher Maßnahmen zur Umsetzung von Hygienekonzepten, dass im Zeitverlauf dieser Bedarf aber abgenommen hat und gleichzeitig der Anteil der Anträge stark zugenommen hat, bei denen über die Förderung von baulichen Maßnahmen zur Umsetzung der Hygienekonzepte de facto eher Projekte finanziert werden sollten, die bestehende Investitionsstaus angehen sollten. Und Maßnahmen zur Beseitigung eines Investitionsstaus sind nicht förderfähig und dürften es auch nicht sein, da die Mittel der Überbrückungshilfen ja gezielt wirklich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sein sollen und außerdem ein Nachteil wären für andere Unternehmen, die hier nicht diesen Weg gehen.
Es besteht die Möglichkeit einer Nachfrage, Herr Knörich.
Frau Staatssekretärin, für Ihre Antwort. Aber erlauben Sie mir, eins zu ergänzen. Und das führen ja die Unternehmen aus. Die haben vor 1,5 Jahren Anträge eingereicht. Die sind ja auch bewilligt worden. Und pandemiebedingt, Rohstoffknappheit, die baulichen Planungen, da ist ja viel, viel aus dem Ruder gelaufen in den letzten 1,5 Jahren. Und deswegen sind Fristen überschritten worden. Und das ist ja etwas, was der Unternehmer in keiner Weise beeinflussen kann, wenn es zu solchen zeitlichen Verzögerungen kommt, gerade von der Bauseite, von der Planungsseite. Und im Grunde genommen wird ja der Unternehmer zweimal bestraft. Einmal muss er durch diese Pandemie hindurch, er meldet die baulichen Mittel an, es wird bewilligt. Und das Ganze wird dann zeitlich nach hinten nicht verlängert, was dazu führt, dass er diese Kosten für diese baulichen Maßnahmen, die ursprünglich bewilligt wurden, dann noch selber tragen muss. Und da sage ich, da müssen wir nach 1,5 Jahren einfach anerkennen, dass es hier Verzögerungen gibt und dass wir das zeitlich weiter spreizen müssen und dass zumindest festgestellt werden muss, dass wenn Teilbeträge schon überwiesen wurden durch diese Bewilligung, dass das dann auch im Nachhinein ausgeglichen wird. Und das vollzieht sich zurzeit nicht.
Und wie war die Frage? Das ist eine Nachfrage, die Möglichkeit der Nachfrage.
Inwieweit die Bundesregierung jetzt darüber nachdenkt, diesen zeitlichen Horizont, auch gerade, wie Sie es ja gesagt haben, in Abstimmung mit den Ländern zu verändern, dass im Grunde genommen hier nicht eine zweite Bestrafung in Anführungsstrichen der Unternehmer zustande kommt, dass diese diese Kosten dann noch selber zahlen müssen.
Also, ja. Die, Ihre Fragen sind ja auch zweigeteilt. Das eine ist, können die Unternehmen heute noch wieder dafür Anträge stellen? Nein, das können sie nicht, weil wir generell davon ausgehen, dass 1,5 Jahre nach dem Beginn der Pandemie die Baumaßnahmen eigentlich zum größten Teil durchgeführt wurden. Das waren vor allen Dingen Maßnahmen, ich habe es ja auch noch mal mir raussuchen lassen, die Überdachungen bei schlechterem Wetter, Außenbereich etc. Der andere Teil Ihrer Frage geht zu den bereits bewilligten Projekten und der Auszahlung der Gelder. Dort wird ja mit den Ländern geschaut, wie man das bestmöglich umsetzen kann. Die Schwierigkeit ist, dass bei den Überbrückungshilfen die individuellen und Einzellösungen eigentlich nicht vorgesehen sind, aber daran wird gesessen. Aber wir halten daran fest, dass an sich 1,5 Jahre nachher jetzt keine neuen Anträge mehr für bauliche Anpassungsmaßnahmen mehr erforderlich sind.
Herr Knörich, wollen Sie eine zweite Nachfrage stellen?
Ich verstehe Sie nicht.
Ja, da muss ich doch noch mal nachhaken. Es geht ja um die Mittel, die bereits bewilligt sind. Und wenn da dieser Zeitraum überschritten ist, dann entfällt die gesamte Bezuschussung. So, und da meine ich, das sind ja Dinge, die kann der Unternehmer in keiner Weise verantworten, diese zeitlichen Verzögerungen auf der Bauseite, auf der Planungsseite. Das sind 1,5 Jahre zu gering. Und letztendlich, dadurch, dass er ja den Auftrag angestoßen hat, muss er ja auch die Kosten übernehmen. Und jetzt entfällt der Zuschuss. Und da ist meine Frage, bitte danach zu steuern, sich um diese Unternehmen zu kümmern, dass sie im Grunde genommen nicht auch noch diese Kosten jetzt noch zu übernehmen haben.
Frau Staatssekretärin.
Ich kann nur wiederholen, dass die Ausführung über die Administration durch die Bundesländer stattfindet und wir mit denen dazu im regelmäßigen Austausch sind.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ich rufe auf die Frage Nummer 10 des Abgeordneten Axel Knörich. Maßnahmen der Bundesregierung zur Unterstützung von Unternehmen vor dem Hintergrund hoher Energiepreise. Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort.
Ja, herzlichen Dank. In einem ganz anderen Bereich eine Antwort an Sie. Hier geht es jetzt um die Energiepreissteigerungen. Und diese sind vor allem von den Weltmarktpreisen für Gas, Öl und Kohle getrieben, die wir natürlich staatlich nicht wirklich beeinflussen noch dauerhaft ausgleichen können. Was wir kurzfristig machen können an Entlastungen, haben wir angegangen, sind wir angegangen und überprüfen noch weitere Schritte dafür. Das aktuelle Hochpreisumfeld trifft auch viele ausländische Konkurrenten, was eine Weitergabe der hohen Energiekosten erleichtern kann. Wir stehen gar nicht so schlecht da im internationalen Umfeld, aber man muss sagen, dass die Preise in Nord- und Osteuropa günstiger sind. Die niedrigere EEG-Umlage wirkt den gestiegenen Börsenpreisen entgegen, aber wir wollen, das wissen Sie ja auch, eine noch nachhaltigere Entlastung durch die komplette Abschaffung. Das wird gerade vorbereitet. Auch weitere kurzfristige Maßnahmen sind derzeit in Prüfung. Und mittel- und langfristig wissen wir, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien voranbringen müssen. Wir brauchen eine Steigerung der Energieeffizienz, einen funktionierenden Binnenmarkt mit verstärktem grenzüberschreitenden Handel. Und wir werden gegen die steigenden volatilen Gas- und Ölpreise auf dem Markt nur ankommen, wenn wir unsere Abhängigkeit von diesen Energiemärkten verringern und schneller den Ausbau der erneuerbaren Energien voranbringen. Zur Gasspeicherfrage auch ein Punkt. Das hat der, ich weiß nicht, ob Sie vorhin da waren, als der Minister Habeck dazu Stellung genommen hat. Da kann ich das nur wiederholen. Wir sind da gerade in der Prüfung, welche der möglichen Optionen die beste ist, um sicherzustellen, dass im Herbst die Speicher voll sind.
Sie haben auch hier die Möglichkeit einer Nachfrage.
Frau Staatssekretärin, ich bin ehrenamtlicher Vorsitzender einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Und mir haben zahlreiche Unternehmen dargelegt, dass sie in sehr, sehr energieintensiven Umfeld tätig sind und dass diese Kostensteigerungen, die durch diese neuen Energieverträge entstehen, diese nicht an ihre Kunden durchreichen können. Man hat hier bei vielen, vielen Unternehmen, und das ist mir glaubhaft vorgelegt worden, nur noch wenige Wochen und Monate Zeit, um diese Defizite zu reduzieren. Sonst gibt es einen Arbeitsplatzverlust in meiner Region von mehreren hunderten Fachkräften. Und deswegen meine herzliche Bitte, Sie haben das ja gerade angesprochen, die Möglichkeit der Prüfung, und dass Sie bitte, und das ist meine Frage, uns auch darstellen, in welchem zeitlichen Rahmen diese Verbesserungen kommen und welche genau da angedacht sind, damit jetzt schon der Unternehmer in die Lage kommt, auch hier gegebenenfalls auch zu kalkulieren, wie sich das denn auf seine Preise auswirkt.
Ja, wir sind uns absolut dieser Situation bewusst. Wir teilen auch durchaus Ihre Sorge. Die Volatilität der Gaspreise des Marktes hängt auch von geopolitischen Entwicklungen gerade ab, die wir versuchen zu deeskalieren, aber die nicht komplett unserem Willen natürlich unterliegen. Wir prüfen sehr wohl auch mit den Koalitionspartnern zusammen, welche Schritte wir vorziehen können, wie wir es angehen können. Sie wissen, wie ich auch, dass das natürlich Auswirkungen auf den Bundeshaushalt hat. Diese Verhandlungen laufen auch gerade. Von daher werden wir in dem Rahmen genau schauen, welche zusätzlichen Schritte möglich sind. Und ich kann nur noch mal sagen, wir werden vor allen Dingen daran arbeiten müssen, Alternativen aufzubauen und für den nächsten Herbst jetzt die rechtlichen Grundlagen auch im Frühjahr, Sommer zu schaffen.
Und die Möglichkeit einer zweiten Nachfrage, Herr Knörich? Nein. Okay, vielen Dank. Dann habe ich einen Fragesteller aus einer anderen Fraktion, Herrn Lenkert.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin. Ein Großteil der Unternehmen, die betroffen sind, aber auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich auf Stromanbieter eingelassen, die ja zugelassen waren, die ein Spekulationsgeschäftsmodell hatten, dass sie im Prinzip auf Kurzfristorder und fallende Preise wetteten und damit Langfristkontrakte mit ihren Kundinnen und Kunden aufgenommen haben oder angenommen haben. Bei Banken ist es so, dass sie eine gewisse Sicherheit an Eigenkapital haben müssen. Bei diesen Stromanbietern oder Gasanbietern war es nicht notwendig, dass sie langfristige Sicherheiten gewähren mussten. Die aktuelle Problematik ist groß, aber wie wollen Sie Verbraucherinnen, Verbraucher, Unternehmen zukünftig vor solchen Geschäftspraktiken schützen? Werden Sie Mindestlangfristorders von diesen von zukünftigen Stromhändlern, Schändlerinnen fordern, wenn sie denn auf dem Markt tätig werden, damit eben sichergestellt ist, dass bei einem Ausfall dann nicht bei extrem hohen Börsenpreisen, die sporadisch aufgetreten sind, leider jetzt nicht die Unternehmen in eine Preisfalle laufen und unsere Bürgerinnen und Bürger ebenfalls zu hart betroffen sind.
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Wie Sie wissen, ist der Gasmarkt ein sehr deregulierter. Und wir sehen jetzt in dieser Krise, welche Schwierigkeiten das für unsere Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch für die Unternehmen bringt. Und deswegen schaut einerseits die Verbraucherschutzministerin genau, wie dort die Rechte jetzt aktuell schon nicht garantiert sind. Und wir bei uns schauen zusätzlich, welcher Regulierungsbedarf besteht. Das wird aktuell geprüft. Wir sehen die Problematik durchaus und glauben auch, dass wir genau prüfen müssen, welcher weiteren Schritte es bedarf.
Dann rufe ich auf die Frage Nummer 11 und 12 des Abgeordneten Klaus-Peter Wiltsch. Den sehe ich hier nicht. Dann verfahren wir, wie in unserer Geschäftsordnung festgelegt. Dann rufe ich auf die Tagesordnung.
Schade, jetzt hatte ich mich schon gefreut, ihm antworten zu können.
Aber Sie freuen sich sicherlich auch, die nächste Frage beantworten zu können, des Abgeordneten Dr. Thomas Gebhardt, Frage Nummer 13, zu den Maßnahmen der Bundesregierung zur Förderung der Produktion und des Einsatzes von grünem Wasserstoff. Frau Staatssekretärin, ja. Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, und darauf freue ich mich natürlich auch. Ihre Frage geht zu grünem Wasserstoff, und wir werden die nationale Wasserstoffstrategie noch in diesem Jahr fortentwickeln. Und Sie wissen es, im Koalitionsvertrag haben wir ein gesteigertes Ambitionsniveau, und dem werden wir auch diese Strategie gemäß anpassen. Für uns hat die Priorität die einheimische Erzeugung auf Basis der erneuerbaren Energien. Wir wollen auch die Elektrolysekapazität von aktuell 5 auf rund 10 Gigawatt im Jahr 2030 erhöhen. Und aktuell werden jetzt 61 Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Rahmen des sogenannten IPCEI oder IPCEI, wie man es auch immer aussprechen möchte, also dem europäischen Industrierahmen für Wasserstoff, wurden jetzt die 61 Projekte ausgewählt. Und damit werden Investitionen von über 30 Milliarden Euro ausgelöst. Das ist sehr wichtig für uns, dass wir hier wirklich auch schnell vorankommen. Und darüber hinaus, neben diesem Wasserstoff-IPCEI, gibt es noch die Projekte im Rahmen des Förderprogramms Dekarbonisierung in der Industrie. Das ist vor allen Dingen relevant für den Stahl- und den Chemiesektor. Und wir arbeiten noch ein weiteres Förderprogramm für Klimaschutzverträge aus, das auch dort die erhöhten Betriebskosten für den Wasserstoffeinsatz in der Industrie abfedern soll und zugleich den Markthochlauf ermöglichen soll. Von daher, wir setzen die bestehenden Maßnahmen fort und führen sie in eine ambitioniertere Zukunft.
Herr Dr. Gebhardt, Sie haben die Möglichkeit einer Rückfrage.
Frau Staatssekretärin, für diese Antworten. Ich hätte eine Nachfrage, und zwar über die Projekte hinaus, die Sie geschildert haben. Sehen Sie denn in diesem Jahr auch noch weitergehende konkrete Maßnahmen vor, um die Technologie und den Einsatz von grünem Wasserstoff anzureizen?
Genau, ich habe es gerade schon erwähnt, dass wir die Verträge mit der Industrie angehen wollen, gerade in der energieintensiven Sektoren Stahl, Chemie, und dort explizit das Thema Wasserstoff mit angehen, dafür auch Gelder zur Verfügung stellen wollen. Das soll jetzt in den nächsten Wochen, Monaten beginnen, um angegangen werden. Das ist einer der Hauptfelder, um Wasserstoff auch noch mal weiter voranzubringen. Dann gibt es noch im europäischen Rahmen die Überlegung, hier weitere Schritte zu nehmen, die Wasserstoffinfrastruktur schneller zu befördern. Das ist auch sehr wichtig, weil die Investitionskosten für Private meistens zu hoch sind in dem Bereich und deswegen das erste deutsche Startnetz hier vorangebracht werden soll. Es geht auch auf europäischer Ebene darum, mit Frankreich in Gesprächen zu sein. Wir wissen, für die Wasserstoffinfrastruktur werden wir Wasserstoff aus dem Süden unserer Halbkugel auch gebrauchen und dafür werden wir auch die Gespräche intensivieren.
Sie haben die Möglichkeit einer zweiten Nachfrage. Das ist nicht der Fall. Dann hat der Kollege Brandner eine Frage zu diesem Thema.
Ja, nur eine Erklärungsfrage. Sie haben erwähnt, dass die Elektrolysemöglichkeiten erweitert werden sollen und gesteigert werden sollen. Da wollte ich eigentlich von Ihnen mal wissen, wie genau funktioniert denn die Elektrolyse bei der Produktion von Wasserstoff?
Wissen Sie, ich bin hier. Wir sind nicht in der Wikipedia-Stunde, sondern in der Bundesregierungsbefragung. Und ich bin sicher, dass Sie das auch rausfinden werden, sage ich jetzt mal von fast Namenskollegin zu fast Namenskollegen.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Frage, Frage 14 und Frage 15 des Abgeordneten Dr. André Hahn. Die werden schriftlich beantwortet. Und wir kommen dann zur Frage Nummer 16 des Abgeordneten Stefan Ruhenhoff, die Maßnahmen der Bundesregierung gegen den Daten- und Wissensabfluss durch deutsch-chinesische Joint Ventures. Liebe Frau Staatssekretärin, Sie haben das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Herzlichen Dank für diese Frage, Herr Kollege Ruhenhoff. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, dass es wirklich eine Herausforderung sein wird, sicherzustellen, dass die zukünftigen Patente, Intellectual Property Rights, bei uns in Deutschland und in Europa stattfinden werden. Das ist eine der zentralen Aufgaben. Und ich glaube, dass wir da alle gemeinsam eine Aufgabe haben, mit unseren Unternehmen entsprechend auch im Dialog zu sein. Die Bundesregierung verfügt mit der Exportkontrolle und der Investitionsprüfung auch über ein bewährtes Instrumentarium, um den Abfluss von sicherheitskritischem Wissen und sicherheitskritischer vor allen Dingen auch Technologie in Drittstaaten, einschließlich der Volksrepublik China, Sie hatten das erwähnt, zu unterbinden. Wir überprüfen fortlaufend das Instrumentarium sowohl auf Bundesebene als auch auf EU-Ebene und werden es an neue Entwicklungen auch gegebenenfalls anpassen. Wir sind auch im Austausch mit natürlich Vertreterinnen und Vertretern der verfassten deutschen Wirtschaft, um über weitere Sicherheitsgefahren bei der Geschäftstätigkeit in China oder eben im Umgang mit chinesischen Unternehmen aufzuklären und zu sensibilisieren. Auch der Bundesverfassungsschutz macht es im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags. Und dann gibt es die Initiative Wirtschaftsschutz. Das ist im Bundesinnenministerium ein koordinierter Zusammenschluss von Sicherheitsbehörden, Spitzenwirtschafts- und Sicherheitsverbänden. Und ich kann nur auch in dem Sinne an Sie appellieren, bleiben Sie mit uns gemeinsam mit den Unternehmen in Austausch, sensibilisieren Sie hier und lassen Sie uns dafür sorgen, dass bei uns die Standorte auch in Zukunft die Technologien haben.
Sie haben die Möglichkeit einer Nachfrage.
Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, danke für den Bericht. Mich würde interessieren, ob die Bundesregierung vorhat, die Thematik auch noch mal auf europäischer Ebene mit der Kommission auch zu besprechen, weil es entsprechende Analysen gibt, die eben sagen, dass es eine ernsthafte Gefahr für die Sicherheit und die Ordnung gibt und in den Mitgliedstaaten, in Deutschland, in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das ist kein Thema, was ausschließlich Deutschland betrifft. Und deswegen ist es ein Thema, was auf europäischer Ebene zu behandeln ist. Meine Frage, planen Sie das auch ganz explizit und konkret innerhalb der, also mit der Kommission und auch innerhalb des Ministerrates oder auf der unterliegenden Ebene zu thematisieren? Dankeschön.
Genau, es geht ja um die Frage der Joint Ventures und ob darüber Technologien abfließen. Das betrifft in dem Sinne natürlich nicht nur deutsch-chinesische, sondern französisch-chinesische. In dem Sinne haben Sie absolut recht. Es ist übrigens eine Priorität der französischen Ratspräsidentschaft, auch sicherzustellen, dass diese Technologien nicht abfließen. Von daher ist das eh auf der Tagesordnung, auf der europäischen. Und wir unterstützen es, dass wir dafür auch neue Antworten finden. Das ist nicht immer einfach. Wir haben da als größtes Wirtschaftsland auch eine besondere Verantwortung, hier wirklich auch gemeinsame europäische gute Wege zu sehen. Wir sehen übrigens auch, ich sage mal Stichwort Litauen, wie es am Ende den gesamten deutschen europäischen Binnenmarkt trifft und das eben keine nationale Frage ist.
Und die Möglichkeit zu einer zweiten Nachfrage.
Sehen Sie das Investitionsabkommen KAI, was ausgehandelt worden ist, als mögliches Instrument, um diese Themen noch mal explizit gegenüber China zu adressieren? Denn die Joint-Venture-Pflicht ist ja auch eben ein Punkt, was im KAI adressiert wird. Deshalb meine Frage, ist aus Ihrer Sicht hier das KAI auch als Option, Vehikel dafür zu sehen?
Also in dem KAI, das ist das EU-China-Investitionsabkommen, das sieht ja ein Verbot von erzwungenen Technologietransfer vor. Darauf spielen Sie wahrscheinlich an. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wie Sie wissen, liegt die Ratifikation auf Hold, nicht nur aufgrund einzelner Mitgliedstaaten, sondern auch des Europäischen Parlaments. Von daher glauben wir, dass es vor allen Dingen auch anderer Ebenen und anderer Wege bedarf, um hier voranzukommen.
Und ich rufe auf die Frage Nummer 17 vom Abgeordneten Hans-Jürg Dort zu Maßnahmen der Bundesregierung zur kurzfristigen Senkung der Strompreise. Frau Staatssekretärin, Sie haben wieder das.
Ja, hallo. Herzlichen Dank. Bei den Strompreisen wirkt seit Januar 2022 die geringere EEG-Umlage den gestiegenen Börsenpreisen entgegen. Auch hier, ich habe es vorhin schon gesagt, eine deutlichere, schnellere Entlastung durch die vollständige Haushaltsfinanzierung der EEG-Umlage ist im KOA-Vertrag ja schon vorgesehen und sie wird auch derzeit vorbereitet. Weitere Maßnahmen werden außerdem geprüft.
Haben Sie eine Nachfrage, Herr Dort?
Ja, vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Es sind ja nicht nur die privaten Verbraucher, sondern eben auch Unternehmen und auch energieintensive Unternehmen, die unter den aktuellen sehr hohen Strompreisen leiden. Also beispielsweise Unternehmen der Glasindustrie oder Aluhütten oder wie bei mir im Wahlkreis beispielsweise ein Stahlwerk. Und da macht es ja auch aus Aspekten des Klimaschutzes überhaupt keinen Sinn, wenn bei uns die Produktion runtergefahren wird, wie das heute schon der Fall ist und woanders hin dann verlagert wird. Was gedenkt denn das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz jetzt kurzfristig zu tun, um auch den energieintensiven Industrien zu helfen, diese hohe Kostenbelastung zu mildern?
Ich beantworte die Frage wie folgt. Ist das alle kurzfristig substanziellen Entlastungen angesichts der Dimension der Preissteigerungen erhebliche Haushaltsmittel erfordern würden? Und Sie müssen daher möglichst gezielt erfolgen. Und diese Prüfungen laufen gerade. Aber es erfordert erhebliche Haushaltsmittel, wenn man in diesen Bereichen vorgeht. Auch deswegen ist für uns der Ansatz der andere, den Minister Habeck, glaube ich, vorhin sowohl im Ausschuss als hier auch im Plenum skizziert hat. Und wir wissen auch dort, dass wir auf zum Beispiel in manchen Bereichen auf grünen Wasserstoff, Beispiel Ammoniak, die Förderung voranbringen müssen, um einfach in einzelnen Bereichen jetzt schon dann auch die Richtungsentscheidungen Richtung Nachhaltigkeit mit unterstützen zu können dabei.
Herr Dutz, keine weitere Nachfrage. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihrer nächsten Frage, der Frage Nummer 18. Maßnahmen der Bundesregierung zur ausreichenden Befüllung der nationalen Gasspeicher zum Ende der Heizsaison. Frau Staatssekretärin.
Ja, herzlichen Dank. Das war jetzt heute auch schon mehrfach Thema. Ich beantworte es aber natürlich trotzdem. Es ist ja grundsätzlich klar, dass es im Jahresverlauf unterschiedliche Gasspeicherstände gibt. Das ist per se erstmal nichts Beunruhigendes. Aber wir haben natürlich auch bis jetzt eben einen eher deregulierten Markt, wo die Entscheidung dafür in der Hand der Händler liegt. Und bei dem aktuellen Marktdesign können wir die Händler nicht zur Befüllung der Gasspeicher verpflichten. Und wir sehen auch aktuell, dass es durchaus unterschiedlich gelagert ist, welche Gasspeicher befüllt sind und welche nicht. Gazprom hat über eine Tochtergesellschaft zwei Speicher in Deutschland, unter anderem den größten, der ist in Rheden, der alleine ein Fünftel der deutschen Speicherkapazität ausmacht. Und der ist aktuell unter 5% befüllt. Das heißt, wir müssen da auch differenziert drauf schauen. Ich glaube, es hilft nicht, alle gleichermaßen in die Ecke zu stellen. Die Gründe dafür, darüber kann man sich streiten, kann man darüber diskutieren. Aber wir sehen es, dass es aktuell dort eben zu so einer geringen Befüllung kommt. Und deswegen überprüfen wir gerade unterschiedliche Wege und haben dafür auch ein Gutachten in Auftrag. Jetzt antworte ich dem Kollegen gerade. Ein Gutachten auf den Weg gebracht, das unterschiedliche Optionen testet und werden entsprechend dann bestimmt auch Vorschläge in diesem Hause unterbreiten.
Herr Dotz, eine Nachfrage? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir, wenn ich jetzt auch keine weiteren Fragen zu dem Thema aus anderen Fraktionen sehe, das ist nicht der Fall, dann kommen wir zur Frage Nummer 19 der Abgeordneten Dr. Anja Weisgerber, die wird schriftlich beantwortet. Und dann kommen wir zur Frage Nummer 20 des Abgeordneten Dr. Klaus Wiener, Pläne der Bundesregierung zur Behebung des Fachkräftemangels im Handwerk. Sie haben das Wort, Frau Staatssekretärin.
Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Die Bundesregierung, ja, genau, ich habe Sie gerade gesucht, jetzt gefunden, Herr Dr. Wiener. Die Bundesregierung geht von einem steigenden Fachkräftebedarf auch im Handwerk aus. Und deswegen verfolgen wir einen branchenübergreifenden Ansatz für die Fachkräftestrategie. Und im Koalitionsvertrag für diese Legislaturperiode haben wir uns eine neue Fachkräftestrategie vorgenommen. Wir wollen sie weiterentwickeln. Und deswegen gibt es da unterschiedliche Schwerpunkte. Das eine ist Erwerbsbeteiligung, also Stichwort, wie hoch ist de facto die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt? Zweitens Aus- und Weiterbildung sowie drittens Einwanderung. Die Fachkräftestrategie ist natürlich ressort- und branchenübergreifend angelegt. Von Einzelmaßnahmen wird das Handwerk bestimmt auf jeden Fall auch profitieren. Und die Ressortbesprechung dafür geht schon im Februar los. Das heißt, das wird eindeutig prioritär jetzt auch in Angriff genommen. Und handwerksspezifisch hat auch die Bundesregierung ein Pilotprojekt. Das heißt, Handwerk bietet Zukunft zur Gewinnung von Fachkräften aus Bosnien-Herzegowina in den Gewerken Elektronik, Metallbau sowie Sanitärheizung und Klimaanlagen auf den Weg gebracht. Das heißt, wir versuchen selber auch dann branchenspezifisch gerade mit Blick auf das Handwerk unterstützend zu sein. Auch, sage ich mal, Werbung hört sich falsch an, aber gute auch Kampagnen auf den Weg mitzubringen mit dem Handwerk zusammen, um den Beruf, seine Attraktivität der Öffentlichkeit nahezubringen, auch jungen Menschen zu zeigen, was für tolle Berufe im Handwerk sind und wie notwendig sie sind für unsere Zukunft.
Herr Dr. Wiener, die Möglichkeit der Nachfrage.
Mich würde in dem Zusammenhang interessieren, die OECD sagt ja schon länger, wenn es um die duale Ausbildung geht, dass das nicht unbedingt mit der akademischen Ausbildung gleichzusetzen ist. Wenn man mal sieht, ein Meistertitel im Handwerk ist sicher vergleichbar vom intellektuellen Anspruch her mit einem Bachelorabschluss, will ich mal sagen. Gibt es Überlegungen seitens der Bundesregierung, hier auch mal das Gespräch zu suchen und dafür zu sorgen, dass das Image der handwerklichen Ausbildung in dieser Hinsicht nicht immer weiter beschädigt wird?
Ja, eindeutig. Da stehen wir alle dahinter, übrigens auch alle Parteien, Fraktionen dieser Regierungskoalition, dass wir der festen Überzeugung sind, dass gerade diese Berufe eine wichtige Verantwortung für unsere Zukunft haben. Ich kann nur sagen, die Klimaziele, über die wir alle reden, sind ohne das Handwerk gar nicht zu erreichen, gar nicht umzusetzen. Von daher sind es Zukunftsjobs. Und ich hoffe, dass wir es gemeinsam alle schaffen, das auch aufzuzeigen, wie spannend, wie wichtig die Berufe in diesem Feld sind und auch bei unseren europäischen Partnern dafür zu werben. Mein Eindruck ist eher, dass viele andere Länder zu uns kommen und sich unser Modell abschauen. Und das unterstützen wir als Bundesregierung auch mit gezielten Programmen, mit Blick auf einzelne auch Länder in dieser Welt, um unser Modell zu exportieren, wenn ich das mal so sagen kann. Das ist ja kein Produkt, aber eine deutsche Besonderheit.
Und eine zweite Nachfrage, Herr Dr. Wieler? Nein, das ist nicht der Fall. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen. Die beiden gestellten Fragen werden schriftlich beantwortet. Dann rufe ich auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern und für Heimat. Und zur Beantwortung steht bereit parlamentarischer Staatssekretär Mahmut Özdemir. Ich rufe auf die Frage Nummer 23 der Kollegin Clara Bünger zum Thema möglicher personeller Wechsel bei der Leitung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Herr Staatssekretär, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Nochmal, neuer Versuch. Vielen Dank, Frau Präsidentin, zum Dritten. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Die Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Punkte in Bezug auf das Asylgesetz und die Asylverfahren befindet sich noch in der hausinternen Abstimmung im Bundesministerium des Innern und für Heimat. Zur Personalentscheidung wird, das werden Sie nachvollziehen können, grundsätzlich keine Stellung genommen.
Haben Sie eine Nachfrage?
Der Frage. Ich entnehme Ihre Antwort, dass Herr Sommer vorerst im Amt bleiben wird. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass Herr Sommer schon vor seiner Berufung zum BAMF-Chef in Fachkreisen als harter Hund seiner, und asylrechtlicher Hardliner galt. Und diese restriktive Linie haben Geflüchtete in den letzten Jahren auch deutlich zu spüren bekommen. Etwa in Gestalt der drastisch gesunkenen Anerkennung beim Kirchenasyl zum Beispiel. Als Ampelkoalition versprechen Sie nun in Ihrem Koalitionsvertrag einen Paradigmenwechsel in der Asyl- und Migrationspolitik. Wäre es dafür nicht von zentraler Bedeutung, jemanden an die BAMF-Spitze zu setzen, der einen solchen Wechsel glaubwürdig verkörpern kann und im Unterschied zu Herrn Sommer nicht für eine Antimigrationshaltung steht?
Herr Staatssekretär.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Zu Personalentscheidungen nimmt die Bundesregierung keine Stellung.
Ich will noch einmal daran erinnern, dass Herr Sommer in seiner Zeit als BAMF-Präsident für eine sehr restriktive Entscheidungspraxis stand und steht. Und er hat sich immer politisch auch geäußert. Und das ist zumindest meine Wahrnehmung, war er hat immer Stimmung gemacht gegen Geflüchtete. Ein Beispiel ist zum Beispiel 2019 hat er mehrfach öffentlich behauptet, dass 2/3 der Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, keine Asylgründe hätten, obwohl die bereinigte Gesamtschutzquote beim BAMF im selben Jahr bei über 50% lag. Ich frage deshalb noch einmal, kann mit Herrn Sommer an der Spitze des BAMF der Schritt hin zu einer progressiven Asylpolitik überhaupt gelingen? Beziehungsweise besteht anders gefragt nicht die Gefahr, dass Herr Sommer Ihre Bestrebungen konterkarieren wird?
Herr Staatssekretär.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Auch hier gilt, dass wir zunächst politische Entscheidungen im Raum der Koalition herstellen werden zu einer Reform des Asylverfahrensrechts. Und im Übrigen gilt weiterhin, dass wir auch zu personellen Entscheidungen in der Öffentlichkeit als Bundesregierung keine Stellung nehmen.
Dann kommen wir zur Frage Nummer 24, auch der Abgeordneten Clara Bünger, Überstellungen nach Polen im Rahmen des Dublin-Systems.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Abgeordnete. Im Jahr 2021 hat Deutschland insgesamt 121 Personen im Rahmen einer sogenannten Dublin-Überstellung nach Polen überstellt. Die Russische Föderation, Belarus, Afghanistan und Somalia waren die 4 relevantesten Herkunftsländer der im zweiten Halbjahr 2021 im Rahmen der Dublin-Verordnung nach Polen überstellten Personen. Die nach Monaten des zweiten Halbjahres 2021 und Hauptherkunftsländern aufgeschlüsselten Überstellungszahlen werden wir aus Zeitgründen schriftlich nachreichen. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs dürfen die Mitgliedstaaten bei sogenannten Dublin-Überstellungen grundsätzlich darauf vertrauen, dass die Behandlung Schutzsuchender in jedem Mitgliedstaat der EU den Vorschriften der Genfer Flüchtlingskonvention und der EU-Grundrechtecharta entspricht. Der Bundesregierung sind keine systemischen Mängel im polnischen Asylsystem bekannt.
Sie haben die Möglichkeit einer Nachfrage.
Die Beantwortung der Frage. Ich hätte eine Nachfrage. Es wundert mich, dass Sie die pauschale Inhaftierung aller Schutzsuchender, auch Familien und Kinder sind hiervon betroffen, in Polen überhaupt nicht als Problem ansehen. Aus meiner Sicht stellt eine solche Inhaftierung, eine pauschale Inhaftierung, ganz klar einen systemischen Mangel im Asylsystem dar. Und auch die polnische Ombudsfrau hat ganz klar geäußert, dass die Situation in den Haftlagern im Widerspruch zu Artikel 3 der EMRK steht, also dem Verbot von Folter. Und ich frage mich an dieser Stelle, wie Sie daran festhalten können, dass Schutzsuchende, die von Polen nach Deutschland kommen, im Dublin-Verfahren überhaupt nach Polen zurücküberstellt werden können.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Nach Kenntnis der Bundesregierung werden in Polen unabhängig von der akuten Krisensituation grundsätzlich alle Personen, die die polnische Grenze irregulär überschreiten, nach polnischem Recht auf richterlichen Beschluss in eine geschlossene Einrichtung des polnischen Grenzschutzes verbracht.
Genau, und das ist das Problem. Es sind geschlossene Einrichtungen, und das ist auch eine pauschale Inhaftierung. Es ist ein ganz klarer Verstoß gegen EU- und Menschenrechte. Und Sie müssen sich als Teil der Bundesregierung dafür einsetzen, dass es keine weiteren Überstellungen im Dublin-Verfahren nach Polen gibt. Vielen Dank.
Da der Bundesregierung keine systemischen Mängel im polnischen Asylsystem bekannt sind, werden wir weiterhin an dieser Praxis festhalten.
Gibt es zu diesem Themenkomplex, zu diesen Fragen noch andere Fragen aus anderen Fraktionen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu den Fragen 25 der Abgeordneten Martina Renner, der Frage 26 von Martina Renner. Diese Fragen werden schriftlich beantwortet. Ich rufe auf den Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes. Diese Fragen werden auch, Frage 27 und Frage 28 werden auch schriftlich beantwortet. Und ich rufe auf den Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz. Zur Beantwortung steht bereit parlamentarischer Staatssekretär Benjamin Strasser. Eine Frage können wir machen, die Frage 29 des Abgeordneten Kanan Bayram, Reaktion auf Forderung zur Einführung eines zeitlich befristeten bundesweiten Mietenmoratoriums. Herr Strasser, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegin Bayram, im Namen der Bundesregierung beantworte ich Ihre Frage kurz und bündig wie folgt. Nein, die Bundesregierung plant keine Einführung, da diese im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen ist.
Sie haben die Möglichkeit einer Nachfrage.
Frau Präsidentin, vielen Dank, Herr Staatssekretär. Dann würde mich interessieren, wie gedenkt denn die Bundesregierung auf die Probleme der Mieterinnen und Mieter, insbesondere in den Ballungsräumen, zu reagieren, die von Mieterhöhungen betroffen sind, die Gefahr laufen, aus ihren Wohnungen verdrängt zu werden? Sind Sie nicht mit mir der Ansicht, dass es da auch in der Ampelkoalition einen Mietenstopp braucht, auf den die Wählerinnen dieser Ampelkoalition und insbesondere auch die Mieterinnen bauen können? Wollen Sie ernsthaft die Mieterinnen im Stich lassen?
Ja, liebe Frau Kollegin Bayram, die Fraktionen von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP haben ja in ihrem Koalitionsvertrag eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Dämpfung von steigenden Mietkosten niedergeschrieben, die das Bundesministerium der Justiz selbstverständlich auch umsetzen wird. So haben wir beispielsweise eine Absenkung der Kappungsgrenze von 15% auf 11% beschlossen, die sicherstellt, dass die Mieten insgesamt in den kommenden 3 Jahren nicht mehr als um 11% erhöht werden. Wir werden die Mietpreisbremse fortsetzen bis zum Jahr 2029. Und wir haben zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete beschlossen, dass künftig ein Bedachtungszeitraum der letzten 7 Jahre statt der letzten 6 Jahre herangezogen werden soll. Diese Maßnahme führt dazu, dass deutlich mehr Mietverhältnisse in die ortsübliche Vergleichsmiete einbezogen werden können, was in Wohnungsmärkten gerade mit kontinuierlich steigenden Angebotsmieten zu einer Dämpfung des Mietpreises führen wird.
Sie haben die Möglichkeit, noch eine Nachfrage zu stellen.
Ja, gerade mit Blick auf die sogenannten Kappungsgrenzen, die ja im bürgerlichen Gesetzbuch die Miethöhe begrenzen, kann man ja so von einem Art Mietenstopp reden. Deswegen wäre meine Frage, in welchem Widerspruch steht das zu der Aussage, dass es keinen Mietenstopp geben soll? Und wann soll diese Veränderung der Kappungsgrenzen erfolgen, um eben insbesondere die Mieterinnen und Mieter vor absurden Mieterhöhungen zu schützen und damit den Verbleib in ihren Wohnungen zu unterstützen?
Also zunächst verweise ich auf den Koalitionsvertrag. Die drei Parteien haben sich offensichtlich bewusst dafür entschieden, keine befristeten bundesweiten Mietenmoratorium einzuführen. Der Koalitionsvertrag ist Handlungsgrundlage auch für das Bundesministerium der Justiz und für die gesamte Bundesregierung. Zu den zeitlichen Abläufen kann ich Ihnen heute noch keine Antwort geben, weil die Bundesregierung und insbesondere das Bundesministerium der Justiz momentan noch in einer Vorhabenplanung ist und diese deswegen noch nicht abgeschlossen ist und nicht öffentlich ist.
Vielen Dank. Dann beende ich hiermit die Fragestunde. Wir verfahren mit den restlichen Fragen wie in der Geschäftsordnung vorgesehen. Ich bedanke mich für Ihre Disziplin und jetzt geht es in den Tagesordnungspunkt 3 und ich übergebe an die Präsidentin.
Vielen Dank.
Guten Tag. Hallo. Guten Tag.